Liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich wieder mal hier bei euch sein kann. Heute das Sendschreiben an Sardes. Das hatte der Sebastian gesagt, das könnten wir vielleicht einmal miteinander bedenken. Und ich will uns gerne dieses Sendschreiben an Sardes lesen, Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat, und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Unser Jesus Christus segne dieses Wort an uns. Amen. Liebe Geschwister, eine christliche Gemeinde bekommt einen Brief. Es ist ein ganz besonderer Brief, denn der Absender ist ein ganz besonderer. Solch einen Brief erhält man nicht alle Tage. Der kommt auch nicht mit der Post. Nein, er kommt aus dem Himmel. Allerdings kommt er nicht von dort herabgeflattert und auch keine Brieftaube bringt ihn. Vielmehr hat der himmlische Absender ein irdisches Bodenpersonal, einen auserwählten Mann, der für ihn schreibt. Und dieser auserwählte Mann heißt Johannes. Johannes befindet sich in der Einöde einer sehr kargen Insel. Diese Insel heißt nicht Rügen und auch nicht Hiddensee. Diese Insel heißt Patmos. Es ist eine kleine Insel im Ägäischen Meer. Dort in der Stille kann Johannes das himmlische Diktat gut vernehmen und es in aller Ruhe niederschreiben. Insgesamt sind es 7 Briefe, die er zu schreiben hat und die zunächst an Gemeinden im kleinasiatischen Raum gerichtet sind. Der Brief, um den es uns heute geht, ist an eine relativ unbedeutende Provinzhauptstadtgemeinde gerichtet. Die Hauptstadt der römischen Provinz Lydien. Die Stadt heißt Sardes, heute zu türkisch Sard. Es ist ein offener Brief, deshalb ist es uns vergönnt zu wissen, was in diesem Brief steht. Sonst würde er ja unter das Briefgeheimnis fallen. Doch weil dieser Brief auch uns angeht, kennen wir seinen Inhalt und der hat es ganz schön in sich. Man merkt ihm beides an. Eine ganz große Liebe einerseits und andererseits allerdings auch einen ganz großen Ernst. Wir wollen versuchen, in 3 Schritten der Botschaft dieses Briefes ein wenig nachzugehen. Nämlich erstens nur dem Namen nach lebendig, das ist der längere Teil. Zweitens werde wach und schließlich drittens wer überwindet. Zum ersten lasst uns also miteinander bedenken, nur dem Namen nach lebendig. Da leben Menschen in der Stadt Sardes, die nennen sich ganz selbstsicher Christen. Doch bei den meisten von ihnen, da fragt es sich, ob sie es denn tatsächlich sind, Christen. Denn Schein und Sein, das sind ja, wie man so schön sagt, immer noch zwei Paar Latschen. Sie leben in der Meinung, wir sind doch als Gemeinde und als Glieder der Gemeinde sowas von quick, lebendig. Mit uns ist Staat zu machen, auch in Glaubenssachen. Was bei uns alles so los ist, da geht es rund, das soll uns erst einmal jemand nachmachen. Der Briefschreiber, der Verfasser des Briefes letztlich, der sagt, ja, das stimmt schon, bei euch ist tatsächlich allerhand los. Werke hast du. Das muss man dir schon lassen. Von Werken ist einige Male in unserem Text die Rede. Nur was sind das für Werke, die du da hast? Wenn du mich, deinen Herrn Christus, fragst, so der Briefabsender, aber mich fragst du ja nicht, so sage ich dir eben ungefragt deine Werke. Das sind eben wirklich deine Werke, deine ureigensten. Nämlich das, was du selbst nach eigenem Gutdünken auf die Beine stellst. Eben diese deine Werke habe ich als der himmlische, unbestechliche Richter nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Vers 2. Vor Menschen mag es ja ganz super aussehen, aber nicht vor meinem Gott. Deine Werke weisen dich aus. Sie zeigen, wie es um dich steht, denn Matthäus 7 ist es zu lesen, jeder gute Baum bringt gute Frucht und jeder verdorbene, kranke Baum bringt auch nur verdorbene, kranke Frucht. Und was vor Menschen und auch letztlich vor euch selbst so berauschend, schön und glänzend aussieht, was so super aussieht, das ist in Gottes Augen, und auf die kommt es an, ganz anders. Denn was nicht aus dem Glauben geht, das ist Sünde. Römer 14, 23. Was nicht aus dem Glauben geht, was nicht aus der engsten Verbindung mit Jesus Christus in unserem Leben erwächst und mag es noch so fromm aussehen, das ist Sünde. Das ist trügerisch, vor allem im frommen Gewand. Und deshalb ist es auch extra gefährlich. An euren Früchten werdet ihr erkannt. Und eure Früchte, liebe Gemeinde in Sardes, und du Gemeinde aller Zeiten, zeigt, was du wirklich bist. Du kannst zwar protzen mit deinem Leben, nur bedenke, was Werke angeht, ist immer auch eine gewisse Vorsicht geboten. Werke, Früchte, das kann auch ein sehr missverständliches Blendwerk sein. Und nun sage ich, euer himmlischer Herr Jesus Christus, was wirklich mit euch los ist, so an die Gemeinde in Sardes und zu allen Zeiten. Zumindest zu Teilen dieser Gemeinde. Ihr seid tot. Das ist sehr hart, aber es ist wahr. Du hast den Namen, dass du lebst und bist trotzdem tot, Vers 1. Man möchte fragen, wieso denn das? Und da kommt's, weil du mich, Jesus Christus, aus deiner Mitte verloren hast. Du bist dir selber die Mitte. Im frommen Gewand gilt für dich das, was für die sündige Menschheit im Allgemeinen gilt und was der Apostel Paulus im Brief an die Römer im Kapitel 1 schon geschrieben hat. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, eben weil sie sich selber in die Mitte stellen, sondern sie sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich eines vergänglichen Menschen und so weiter. Also, du tust viele fromme Dinge, aber eben solche, die du dir selber ausgedacht hast. Nach meinem Willen fragst du dabei nicht. Du hast an dir selber genug. Bei dir zählt das, was christliche Organisation heißt. Bei dir zählt das, was christliche Institution heißt. Das steht bei dir hoch im Kurs. Aber ich sage dir, das stimmt nicht. Dir fehlt nämlich die Hauptsache. Denn ich, dein Herr Christus, habe und bin das, was dir fehlt und was du von dir aus gar nicht haben kannst. Kein Mensch kann das von sich aus haben. Ich, Jesus Christus, habe die Fülle des Heiligen Geistes. In Vers 1 heißt es, ich habe die sieben Geister Gottes. Und allein wer mit dem Geist aus Gott beschenkt ist, nur dieser Mensch ist wahrlich ein Gotteskind. Denn sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gotteskinder sind. Und wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und auch jenes, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Alles Römer 8. Und außerdem kannst du dich nicht selber halten noch erhalten. Ich, Jesus Christus, bin es, der die sieben Sterne, die sieben Gemeindeengel und damit die sieben Gemeinden mit der Kraft meiner Gnade hält und erhält. Wenn du mich verlierst, mich, Jesus Christus, dann verlierst du alles. Und wenn du alles verlierst, dann bist du verloren. Dann bist du tot. Und Jesus muss von dieser Gemeinde in Sardes feststellen, das, was sich allerdings leider in Gemeinde immer wieder wiederholt hat und wiederholt. Und du hast mich verloren, denn ich muss dich an das erinnern, was du einst hattest. Das heißt in Vers 3, so gedenke nun daran. Nochmal, jawohl, bei dir in Sardes und zu allen Zeiten geht es zwar rund, aber das alles ist nur äußerlicher Schein, ist Täuschung. Du bist scheinheilig und damit scheinlebendig. Schein und Sein klaffen bei dir auseinander. In seinem Buch Jesus eine Weltgeschichte, vielleicht kennt's mancher von euch, hat Markus Spieker einmal den verkommenen Zustand der hohen Priester des Jahwe-Glaubens in der irdischen Zeit unseres Herrn beschrieben. Er hat sie beschrieben mit ihrer Kleidung als Hohepriester, ein prachtvolles Gewand, das immer wieder die Blicke der Gemeinde staunend auf sich gezogen hat, ein irdischer Abglanz göttlicher Herrlichkeit. Und er schreibt davon, näher als ein Hohepriester kam kein Jude an Jahwe heran. Nur der, nämlich der Hohepriester, wie die Bibelkundigen unter uns wissen, durfte am Versöhnungstag in das Allerheiligste eintreten, einmal im Jahr. Aber da war bei ihnen, bei jenen hohen Priestern, ein hohes Maß an Korruption, ein hohes Maß an Vetternwirtschaft, an Machtwille, an Seilschaften, an Geldgier, wie später auch bei so vielen Päpsten. Doch unter dem glänzenden Brustschild des hohen Priesters schlägt ein kaltes Herz, schreibt Markus Spieker. Unter dem glänzenden Brustschild des Hohenpriesters schlägt ein kaltes Herz. So kalt dieses Herz, dass, menschlich gesehen, der Hohepriester der eigentliche Auslöser auch dafür ist, dass unser Herr Jesus mit dem Pilatus in Berührung kommt, mit dem Ausgang des Kreuzes. Welch ein gewaltiger Unterschied zwischen Innenseite und Außenseite von geistlichen Repräsentanten. Sollte es da vielleicht auch eine gewisse Ähnlichkeit geben mit hohen kirchlichen Würdenträgern unserer Tage? Mit solchen, die, als sie den Jerusalemer Tempelberg betreten, aus Höflichkeit gegenüber ihren muslimischen Gastgebern, so heißt es in einer Zeitung, ihre Brustkreuze ablegen, aus lauter Entgegenkommen, aus lauter Rücksicht. Und ich frage ihr, oder ist es mehr Verrat? Gibt es da so was Ähnliches? Oder was soll man davon halten, wenn es in den Kurznachrichten im Radio in den vergangenen Tagen geheißen hat, die kirchliche Jugendarbeit, die soll sich in Zukunft einmal mehr daran halten, an diese Bewegung Fridays for Future, also an diese Umweltbewegung, auf die Greta zurückgehend. Vielleicht hat das Ganze pädagogische Hintergründe, dass man die Jugend nicht verlieren will. Nur kann man Jugend, kann man überhaupt Menschen auf diese Weise halten, beim Glauben, bei Christus? Mit solchen Äußerlichkeiten geht es. Eine gefährliche Sache, das haben Menschen schon öfters gedacht. Mir hat mal ein älterer Bruder erzählt, in der Nazi-Zeit, da war auch bei manchen die Meinung aufgekommen, wir können unsere jungen Leute nicht halten, wenn wir nicht so ein bisschen, wenigstens ein kleines bisschen mit der Hitlerjugend paktieren. Und dann hat man es wohl probiert und es ist in die Hose gegangen, wie es schlimmer in die Hose nicht gehen konnte. Also das Äußerliche. Ihr Lieben, wir alle haben einen Namen. Einen Namen, der in verschiedenen Dokumenten festgehalten ist. Im Personalausweis, da werden wir als lebendige Bürger dieses Landes ausgewiesen. Wir haben ein Familienstammbuch, das uns ausweist als lebendige Menschen. Geburt, Vorfahren, Angehörige, Heirat, Geschwister, Nachkommen, auch Todesfälle in unserem Umfeld. Und auch ganz zu schweigen von den Standesämtern, wo alles fein säuberlich festgehalten wird, was mit unserem Leben zusammenhängt. Mal ganz zu schweigen von den zunehmend gläsernen Menschen in unseren Tagen, wo viele über uns noch besser Bescheid wissen, als wir selber über uns wissen. Allerdings alle diese Dokumente und Aufzeichnungen vermögen es nicht, uns lebendig zu machen. Sie weisen uns lediglich als lebendige Leute aus. Und wie steht es um unseren Glauben? Machen es die dicken Kirchenbücher? Macht es die Mitgliedskarte, vielleicht auch die Karte von der landeskirchlichen Gemeinschaft? Machen es allein die Taufe und die gelegentliche Abendmahlsfeier? Macht es das, dass wir uns mit hohen geistlichen Personen günstig stellen, mit Pfarrern und Gemeindeleitern, oder dass wir uns anlässlich eines Ehejubiläums von einem hochrangigen geistlichen Leiter, womöglich noch mit einem akademischen Titel, einsegnen lassen? Ist das was ganz Besonderes? Äußerlichkeiten? Du hast den Namen, dass du lebst, äußerlich? Oder macht es auch vielleicht eine Checkliste, mit deren Hilfe wir feststellen können, ob jemand bekehrt ist? Nun ist natürlich die Bekehrung eine sehr wichtige Sache, eine ganz wichtige Frage. Da hatte ich vor einiger Zeit mal eine Begegnung mit einer Krankenschwester in einem Krankenhaus, als ich meine schwer erkrankte Frau besuchen wollte. Diese Krankenschwester fing mich im Korridor ab. Ich wusste von ihr ein wenig, viel nicht, aber ein wenig, dass sie auch so ein bisschen charismatisch angehaucht ist. Und ich stellte mir die Frage, woran erkenne ich denn, ob mein Mann bekehrt ist? Am liebsten hätte ich ja zurückgefragt, bist du denn selber bekehrt? Weil ich da eher so ein bisschen meine Fragen hatte. Ja, nun ging das Gestöppel los. Woran erkennt man denn, ob ein Mensch bekehrt ist? Checkliste. Also liest er regelmäßig in der Bibel? Ja, nein, Häkchen in der Checkliste oder nicht? Geht er auch gerne unter Gottes Wort? nochmal ein Häkchen, ja oder nein, in der Checkliste. Auch die Frage, ob der Betreffende denn regelmäßig und fröhlich betet, sprich mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus im Gespräch ist, nochmal ein Häkchen, ja oder nein. Oder wie steht es auch mit dem Wunsch, mit anderen Christenmenschen zusammen zu sein, Gemeinschaft zu haben? Nochmal ein Häkchen, ja oder nein? Ihr Lieben, es ist ganz schön kompliziert. Und ich möchte da auch nicht unbedingt ein Seelsorger sein, wie eine Art Gutachter, der bei anderen den Glauben feststellt. Freilich, bei manchen merkt man es ganz geschwind, wie es um ihn steht, ob er im Glauben steht. Aber es ist eben an vielen auch verborgen. Und deshalb heißt es nicht umsonst in der Schrift, es kennt der Herr die Seinen. Daraus auch das Lied, es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt, die Großen und die Kleinen in jedem Volk und Land. Philipp Spitta hat es einmal so gedichtet. Aber noch ein anderes Lied, auf das mir so ein bisschen ankommt an dieser Stelle. Da hat Manfred Siebald auch mal ein inhaltsreiches Lied gedichtet mit dem Titel »Meinst du wirklich, es genügt?« Vielleicht kennt es mancher von euch, mancher vielleicht auch nicht. »Meinst du wirklich, es genügt?« so heißt dieses Lied. Und weil das so typisch unseren Schriftabschnitt von heute betrifft, erlaubt mir bitte mal, dass ich diesen vier relativ kurzen Strophen ein wenig nachgehe, bloß mal so kurz die Inhalte etwas anreiße. Da heißt es nämlich in der ersten Strophe, meinst du wirklich, es genügt, wenn man nur ganz selten lügt, möglichst keinen Menschen tötet und beim Mittagessen betet, wenn man nicht sein Geld verschwendet, sonntags mal 3 Groschen spendet, seinen Pfarrer freundlich grüßt, immer treu und redlich ist. Und dann die Frage, meinst du wirklich, es genügt, meinst du wirklich? Und in der zweiten Strophe ist dann auch davon die Rede, meinst du wirklich, es genügt, wenn man keinen Freund betrügt? Und dann ist von Weihnachtsliedern die Rede, wenn man sie singt, weil sie so gemütlich auch klingen. Und wenn man eine Bibel hat, allerdings die Bibel gut versteckt, im Schranke ruht, vom Staub bedeckt, wenn man die Gebote kennt und sich manchmal christlich nennt. Und wieder die Frage, meinst du wirklich, es genügt, meinst du wirklich? Und in der dritten Strophe, da heißt dann, meinst du wirklich, man ist gut? Wenn man mal nichts Böses tut, meinst du, Gott muss dich belohnen nur für fromme Traditionen? Meinst du, den, der dich erschuf, sieht nur deinen guten Ruf und stellt weiter keine Fragen? Gott hat dir nicht viel zu sagen. Und in der vierten und letzten Strophe, da kommt Manfred Siebald auf den Punkt. So richtig mit einer Antwort, auf die es wirklich auch ankommt. Da heißt es nämlich, du kannst Gott nicht nach Belieben einfach an die Seite schieben und dafür durch fromme Mienen deine Seligkeit verdienen. Gott will mehr von deinem Leben, als du ihm bisher gegeben. Er will keinen milden Gaben, sondern, jetzt kommt's, er will dich selber haben. Dann erst weißt du, was genügt. Ich finde, hier hat Manfred Siebald das sehr schön zum Ausdruck gebracht, die Äußerlichkeiten, der Schein und zum anderen auch das Sein. Wenn unser Glaube nur aus solchen Äußerlichkeiten besteht, wie die ersten 3 Strophen es nennen, da ist der geistliche Tod im Topf, wie es in der Gemeinde in Sardes gewesen ist. Dann muss der Herr Jesus das Attest ausstellen, bei dir scheint zwar äußerlich alles ganz gut und schön, doch weil du mich nicht hast, nie hattest oder mich verloren hast, vor lauter weltlich frommem Betrieb und Getue. Deshalb sage ich dir, du hast zwar den Namen, dass du lebst, und bist doch in Wirklichkeit längst tot. Und nun, lieber Freund, liebe Freundin, die ihr alle miteinander mit mir hier seid, können wir darüber erschrecken, wenn Jesus das sagt? Ja, können wir erschrecken? Wenn wir erschrecken können, das ist gut. Das schenkt uns Jesus. Denn es gibt sowas wie ein heiliges Erschrecken. Und es soll nicht bei diesem Schreck bleiben, sondern der Herr Jesus möchte so, so gerne, dass wir durch die Kraft des Evangeliums wieder neu froh werden, frohe Christen. Und wie das geschieht, da sagt Jesus, das will ich dir gerne sagen. Und damit zum Zweiten, werde wach. Werde wach. Wecke aus deinem gleichgültigen und selbstgenügsamen Todesschlaf auf. Ich selber, Jesus, bin der Wecker, der dich aufweckt. Mein Wort in der Bibel ist der unüberhörbare Klingelton. Wäre das nicht so, würdest du das wahre Leben im Tode verschlafen. Würde ich durch mein Wort nicht mitten in dein vermeintliches geistliches Leben hineinreden und dich damit aufwecken, du würdest weiter im Todesschlaf verharren. Ja, du würdest es nicht einmal merken, dass du diesen Todesschlaf schläfst. Denn wer schläft, der merkt nichts, wie wir das von der Narkose bei operativen Eingriffen her wissen. Und wie geschieht nun dieses Aufwachen? So dürften wir fragen, nach unserem Bibelwort heißt es, denke daran. Denke daran, wie du empfangen und gehört hast. Vers 3. Und was war das, was du empfangen und gehört hast? War es nicht dies, was wir schon im Kapitel 1 im Vers 5 lesen, wo es da heißt, Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und so weiter. Hier wird uns der erhöhte Herr Christus genannt als der treue Zeuge, als der eine einzige, durch den wir den lebendigen Gott, den einen wahren und lebendigen Gott, als unseren Vater im Himmel kennen dürfen und wo Jesus Christus der eine einzige Weg ist hin zu diesem Gott. Und dieser Vers sagt uns auch, er ist der Erstgeborene von den Toten. Er ist der Bahnbrecher zum ewigen Leben, der den Tod überwunden hat. Er wird genannt Herr über die Könige auf Erden. Damit ist gesagt, dass es nicht die politischen Selbstherrlichkeiten sind, die auf Gedeih und Verderb das letzte Wort für sich beanspruchen, sondern der Herr Jesus Christus ist über alle sichtbaren und unsichtbaren Mächte dieser Welt der Herr. Wie es Karl Barth einmal gesagt hat, es wird regiert. Christus ist der uns liebt. Und in diesen Tagen denken wir ja noch einmal ganz besonders auch daran, an diese ganz besondere Liebe unseres Herrn, der uns bis in den Tod hinein, bis in den Tod am Kreuz geliebt hat, sein Leben für uns hingegeben hat. Eine rettende Liebe, uns ist Barmherzigkeit vom Kreuz her widerfahren. Und so wird er uns auch genannt als der uns erlöst hat, nämlich von der Sklaverei der Sünde, die uns von Gott trennt. Von dieser verderblichen Macht der Sünde hat er, Christus, uns befreit. Und wie? Indem er das Lösegeld für uns bezahlt hat mit seinem teuren Blut. Das ist der Preis für deinen und meinen Loskauf aus der Sünde heraus hinein in die Gotteskindschaft, in die Freiheit der Gotteskindschaft. Das hast du, Mensch, empfangen. Vergiss das Ganze nicht. Und Christus sagt ferner, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Seht, einen solchen Herrn haben wir. Und da haben wir noch die Neigung, ihn zu vergessen. Wenn er uns wieder daran erinnert, an sich selber, an den Segen, der uns dadurch zuteil geworden ist, dass er unser Herr ist, dann geht es uns so ähnlich, wie wir es vorhin schon in der Einleitung gehört haben, kann man nur unterstreichen, wie es Petrus passiert ist, der ja auch versagt hatte und von dem Jesus gesagt hat, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre, aber du hast eine Aufgabe. Wenn dir dereinst diese Lebenswende geschenkt wird, diese Umkehr, dann stärke deine Brüder. Wenn du von dir sagen und singen kannst, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Wenn du das singen kannst, dann stärke deine Brüder, stärke die Menschen, die Geschwister an deiner Seite, die lau und träge werden wollen. Und Vers 3, da heißt es, halte fest. Was denn? Halte mich fest, Jesus Christus, tue Buße, sinne um, kehre um, kehre dich wieder ganz neu zu mir. Wisst ihr, weil uns auch schon in Christus erneuerte Menschen zum anderen ja noch der alte Adam anhängt, deshalb bedürfen wir immer wieder neu der Ermutigung zur Umkehr, immer wieder neu. Jesus macht uns Mut und er sagt, das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Selbst in dieser Gemeinde in Sardes, von der Jesus sagen muss, sie ist tot, gibt es trotzdem einige wenige, die, ich sag's mal sehr leger, die an der Stange geblieben sind, die wirklich an Christus geblieben sind. Es sind die wenigen, es ist die kleine Herde, es sind die Stillen im Lande, die an ihm festgehalten haben. Denen muss Jesus nicht sagen, eure Werke, die taugen nichts, weil ihr den inneren Antrieb mich selber verlassen habt. Sie haben ihre Kleider nicht besudelt. Sie sind an ihm dran geblieben. Also ist das nicht etwas Wunderbares? Weiße Kleider um Christi willen dürfen sie tragen. Sie gehen mit mir einher, sagt Jesus, sie sind's wert. Aufwachen auf den Herrn Jesus, durch Gottes Wort aufmerksam werden. Das ist für uns ein Leben lang dran, dass wir die Hauptsache nicht aus den Augen verlieren. Ich hatte mal gelesen in einem Schaukasten, Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Christus in Treue angehören und an denen eine Orientierung haben, die mit ihm unterwegs sind. Wir kommen zum Letzten. Wer überwindet, sagt Jesus. Herrliche Zukunftsaussichten werden uns genannt. Mit weißen Kleidern angetan, sagt Jesus, zum Sieger also passend, zur Reinheit unserer Heiligkeit ihres Herrn passend, passend gemacht. Leben pur, ewiges Leben, Vers 5. Der Herr Christus verspricht es, ich werde ihren Namen nicht austilgen, nicht ausradieren, nicht herauskillen, die Seite nicht herausreißen aus dem Buch des Lebens, wo ihr Name verzeichnet ist. Ewiges Leben, das ist doch das, was die Menschheit sich sehnlichst wünscht. Jetzt in diesen Corona-Zeiten, in Bezug aber auch auf Seuchen, Krebs und was alles sonst nur unser Leben in seiner Qualität oder auch des Lebenslänge beeinträchtigen können. Im Moment heißt es ja, ich sage das jetzt mal auf Erzgebirgisch, ihr lasst euch fei alle miteinander impfen, ihr guten Leid. Lasst euch fei impfen. Das hilft, aber wir haben fei keinen Impfstoff. Und wir haben fei auch keine Termine, aber lasst euch fei alle impfen. So. Bei Jesus gibt's solchen Quatsch nicht. Bei ihm ist alles hieb- und stichfest. Leben, ewiges Leben. Ohne den auferstandenen Jesus wird niemand den Tod zugunsten des Lebens überwinden können, hinausschieben, vielleicht gerade mal noch. Aber den Störfaktor ganz und gar beseitigen, das geht nicht, weil in ihm, in Christus allein das Leben ist. In ihm, der von sich selber sagen kann, ich bin das Leben, Johannes 11. Oder auch von dem der Apostel Paulus bezeugen kann im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Nur in Christus ist der Tod verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Die Überwinderschar erhält an der Gnade der ewigen Gottesgemeinschaft und somit am ewigen Leben Anteil. Christus, der uns zur Rechten Gottes vertritt, Römer 8, wird sich zu seinen Bekennern vor dem Vater und seinem himmlischen Hofstaat auch bekennen. Der geistliche Weckruf, der am Schluss im Vers 6 noch einmal kraftgeladen an unser Ohr dringt, will an uns das bewirken, was wir von uns aus eben nicht haben und nicht haben können, nämlich ein offenes Ohr für das Reden unseres Herrn Christus mit uns. Ich komme zum Schluss. So liegt also unserem Herrn Christus sehr, sehr viel daran, dass aus abgestumpften und träge und tot gewordenen Namenschristen lebendige Glieder an seinem Leibe werden. Dass aus scheinlebendigen Leuten wirklich lebendige und frohe Gotteskinder im Glauben an Christus werden. Aus Karteileichen lebendige Christenmenschen. Der Totenschein soll zur Geburtsurkunde werden, für das Buch des Lebens. Aus Mitläufern sollen Einverleibte in den Leibe Christi werden. Aus Herr-Herr-Sagern sollen wirkliche Christuszeugen und Christusbekenner werden. Christus, unser Herr, schenke uns ein solches Aufwachen und eine klare, eindeutige Hinkehr zu ihm hin, damit es auch von uns heißt, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns miteinander beten. Allmächtiger, ewiger Gott, barmherziger Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, den du uns zum Herrn und Heiland gemacht hast, sagen wir dir Lob und Dank, dass du uns nicht einfach laufen lässt, sondern dass du uns einen Spiegel vor die Augen hältst und uns zeigst, was für unser Leben wichtig ist. Und das ist die Verbindung mit dir, Herr Jesus Christus, der du dein Leben für uns gelassen hast, der du uns erkauft hast, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Hilf auch für uns und für unser Leben, dass wir diese Anbindung im Glauben an dich haben. Und mach uns da immer wieder zu lebendigen Gotteskindern durch die Kraft deiner Gnade. Wir befehlen uns in deine guten Hände und danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort immer wieder begegnest. Wir preisen dich, wir loben dich, wir beten dich an. Amen.